Zu allen Zeiten sollte das so sein, dass die Freude am Herrn die Kraft ist, die wir brauchen, um in dieser Welt überwinden zu können, um auch als Zeugen Jesu in dieser Welt stehen zu können. Das brauchten die Geschwister zu Thessalonich, die dort erweckt waren. Das brauchen wir auch heute. Und der Apostel Paulus schrieb dieser Gemeinde im zweiten Brief, Kapitel 3, in den ersten Versen, wie diese Freude am Herrn bleibt und die Zufuhr der Kraft ungebrochen stattfindet. Er schreibt, weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Es ist erstaunlich, dass Paulus, der ja doch im ersten Brief sagte und auch im zweiten immer wieder ansprach, dass er ständig für die Thessalonicher mit seinen Begleitern und Brüdern und so weiter im Gebet steht. Wir beten alle Zeit für euch. Und nun plötzlich sagt er, betet auch für uns. Es ist nicht nur die Tatsache, dass wir füreinander beten sollen, sondern er will ihnen auch eine Haltung damit zeigen, die notwendig ist, in der Gemeinschaft mit Jesus vollmächtig handeln zu können. Erweckung ist ja ein Startpunkt, aber in der Erweckung bleiben, das ist oftmals sehr schwer. Da müssen manche Kriterien des Glaubens einfach vorhanden sein und das Vertrauen zu Gott, damit auch die Erweckung bleibt. Denn sehr leicht können Gläubige, und wir lesen das ja auch in der Offenbarung, im 7. Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea wieder in ihr eigenes Leben abgleiten, in das natürliche Leben. So, dass sie dort sagten, ja, wir haben alles. Wir brauchen, glaube ich, nichts mehr. Und der Herr muss ihnen sagen, euch fehlt unterdessen alles. Diese erste Freude am Herrn und die Kraft der Erweckung ist nicht mehr unter euch. Ihr müsst wieder neu von mir euch beschenken lassen. So steht es dort geschrieben. Und Paulus sagt, betet für uns. Er war ja zuerst, und das haben wir des Öfteren uns schon gesagt, und das ist nicht ein Urteil über ihn, sondern ein Beispiel, wie Gott auch mit uns arbeitet. Er war ja zuvor ein stolzer Pharisäer, ein stolzer Mann, der glaubte, alles in die eigene Hand nehmen zu können und Gott zu dienen. Und plötzlich, durch die Begegnung mit Jesus Christus, wurde er demütig und zugleich auch abhängig von seinem Erlöser. Demütig und abhängig und somit ein Werkzeug des Friedens, des Segens für andere in des Heilandes Hand. Er zeigte somit mit dieser Aufforderung, betet für uns, dass wir als Gläubige beständig in der Demut bleiben müssen. Dass wir solche sind und sein müssen, die immer empfangen, bevor sie etwas zu geben haben. Demut ist der Weg des Segens und des Sieges. Wer demütig vor Jesus Christus bleibt, vor dem, der ihn ja vom Tode erlöst hat, der wird auch mit der notwendigen Glaubenskraft immer wieder beschenkt. Bleibt demütig, ihr lieben Thessalonicher, so hätte er sagen können, damit ihr auch fortwährend beschenkt werden könnt. In Matthäus 11, Vers 25 sagte der Herr Jesus ja auch, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir Demut und Sanftmut, lernt das. Das ist ja so wichtig, dann passiert nämlich etwas. Dann werdet ihr zur Ruhe kommen und habt einen festen gewissen Stand. Und dies wollte Paulus auch dieser pulsierenden, erwecklichen Gemeinde sagen. Wenn das so bleiben soll unter euch, müsst ihr in der Demut bleiben. Er wusste ja, dass die Geschwister auch sich in mancherlei Kampf befinden, so wie wir das im persönlichen Leben ja auch haben. Kein Christ wird in dieser Welt ohne Kampf stehen können. Wir brauchen einfach immer wieder die Kraftzuwendung des Herrn, damit wir überwinden können in den schwierigen Situationen. Er durfte ja, der Apostel Paulus, diese Gemeinde auch unter großen Anfechtungen, Anfeindungen, großen Kämpfen gründen. Kurz nach der Gründung musste er dann fliehen, weil man ihn verfolgte und umbringen wollte. Aber er ist doch der geistliche Vater durch die Gnade Gottes geworden dieser Gemeinde. Er bittet nun seine Zöglinge, so will ich das mal sagen, für ihn einzustehen. Vorher sagte er, ich bete für euch. Und jetzt bitte ich, betet für mich. Das ist eine Haltung, die er der Gemeinde dort zeigte, die notwendig ist zu jeder Zeit, wenn wir Glaubenssiege in dieser Welt erringen wollen. Hier an dieser Stelle praktizierte der Apostel selber das, was er auch an die Philipper schrieb im zweiten Kapitel, Vers 3. Er sagt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In Demut. Und so achtete er seine Zöglinge höher als sich selbst, indem er sagt, betet ihr für uns. Betet ihr für uns. Er hielt also das Fürbittegebet derer, die er eigentlich erstmal zum Glauben führen musste und durfte, für wert und hoch, höher als vielleicht nur sein eigenes. Er wollte ihnen sagen, so müsst ihr miteinander umgehen. Denke daran, dass du immer ein Beschenkter sein musst, um etwas zu geben, zu haben. Allerdings sprach der Apostel Paulus hier nicht zu der Gemeinde mit hohlen Worten, das war keine Floskel, betet für uns, das kann man ja auch so mit einem Satz dahin werfen, sondern er wusste, dass es sich hier um Glaubensgeschwister handelt, die wirklich dem Herrn angehören und weiter angehören wollen. Denn Fürbitte kann nur demjenigen anvertraut werden, der selber unter der Führung des Herrn Jesus steht. Denn jemand, der nicht vom Herrn geführt ist, kann ja gar nicht in der Fürbitte für den Nächsten vollmächtig stehen. Wir haben da auch im Alten Testament ein Beispiel, wo das die Leute damals im Glauben sagten, nur wenn du bei deinem Gott, dem Unsrigen auch bleibst, nur dann können wir uns dir anvertrauen. Im Josua Kapitel 1, da ging es ja dann darum, dass das Volk Israel über den Jordan gehen sollte in das gelobte Land Kanaan. Einige Stämme hatten aber bereits schon im Ostjordanland einige Plätze eingenommen. Einige Stämme waren schon etabliert, wie die Rubeniter. Die hatten ihr Gebiet, Stammesgebiet, im Ostjordanland. Und auch die Gattiter und auch der halbe Stamm Manasse. Und da sprach dann Josua zu ihnen, ich lese uns mal die Verse aus Kapitel 1, Vers 16 und 15. Der Herr hat eure Brüder will eure Brüder auch zur Ruhe bringen, so wie euch, dass auch sie einnehmen das Land, das ihnen der Herr, euer Gott, geben wird. Dann sollt ihr wieder zurückkehren in euer Land. Das heißt also, ihr müsst mitkommen auf die westliche Seite und das Land mit euren Brüdern einnehmen. Dann könnt ihr wieder zurückkehren in euer Land, das euch Mose, der Knecht des Herrn, zum Besitz gegeben hat, diesseits des Jordans gegen den Aufgang der Sonne. Und diese Israeliten, sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, das wollen wir, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein. Nur, dass der Herr, dein Gott, mit dir sei, wie er mit Mose war. Wenn das nicht so ist, dann vertrauen wir uns dir unser Leben nicht an. Aber wenn Gott mit dir ist, und das wusste Paulus auch bei den Thessalonichern, deswegen sagt er, betet für uns. Er wusste, da sind welche, die auch unter der Führung ihres Heilandes stehen und weiter stehen wollen. Wer im Unglauben und Ungehorsam lebt, kann Gottes Arm durch Gebet nicht bewegen. Wir lesen sogar ein sehr starkes Wort im Buch der Sprüche. Sicher habt ihr das auch schon mal gelesen. In Kapitel 28, Vers 9. Da heißt es, denn wer sein Ohr abwendet, um die Weisung Gottes nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Greuel. Das kann man gar nicht gebrauchen. Wer sein Ohr also vom Worte Gottes abwendet, den kann man auch nicht einladen zur Fürbitte. Er muss selber unter der Führung Jesu leben. Das gilt also auch für uns heute, wenn wir füreinander beten, dann doch als solche, die selber ihr eigenes Leben unter die Führung Jesu gegeben haben und sich abhängig machen. Wir lesen zum Beispiel auch, dass es überall da, wo es Erweckung gab, besonders auch im letzten Jahrhundert, da gab es einige prägnante Gebiete außerhalb von Europa, wo es Erweckung gab, dass man nach diesem Prinzip handelte, um die Erweckung aufrecht zu erhalten, um im Leben mit Gott stehen zu bleiben, dass man jede kleine Sünde sofort bekannte und sich reinigen ließ davon, sei es in Gedanken, Worten oder in Werken. Ich lese mal so einen kurzen Passus nur daraus vor. Es war ja so, dass mehrere Erweckungen, zum Beispiel 1906 in Korea die gewaltige Erweckung stattfand und ab 1927 in Uganda, ab 1945 in Formosa, ab 1965 in Indonesien und 1967 in Südafrika. Und die Auswirkung dieser Kraft der Erweckung war diese: Bei den gewaltigen Gebetsversammlungen, die sie hatten, stand einer nach dem anderen auf, bekannte seine Sünden, fiel dann nieder, weinte und bat Gott um Vergebung. Angestellte bekannten ihren Vorgesetzten ihre Verfehlungen und umgekehrt. Kirchenälteste baten ihre Pfarrer um Vergebung. Die Pastoren söhnten sich untereinander aus und bereuten ihre Eifersüchteleien. Nicht nur Tatsünden, sondern auch alle Zungen- und Gedankensünden wurden gebeichtet. Der Geist Gottes hat oft oder immer den gleichen Plan. Er zeigt die Sünde, er zeigt uns die Erlösung, er zerbricht unsere Herzen, reinigt die Beziehung der Menschen zueinander und baut die Gemeinde. Das schwingt alles mit dabei, wenn Paulus sagt, betet für uns. Ihr seid die, die in der Erweckung bleiben wollen. Lasst also nichts Ungutes zu, sondern bleibt bei Jesus. In dieser Demutshaltung, nicht nur gläubig nebeneinander zu kämpfen, sondern sich untereinander segnen zu lassen, bestärkte der Apostel, die Thessalonicher. Der geistliche Zusammenhalt, weil doch jeder jeden braucht. Auch heute in der Gemeinde Jesu braucht jeder jeden, bewahrt vor dem satanischen Einbrüchen. Nur der geistliche Zusammenhalt bewahrt vor satanischen Einbrüchen in die Gemeinde. Und das besonders in der Endzeit. Wir wundern uns ja, dass der Widersacher oftmals so vieles bewerkstelligen kann in christlichen Gruppen und Kreisen. Und vielleicht auch manchmal unter uns. Das hängt damit zusammen, weil der Zusammenhalt im Geistlichen füreinander nicht stark genug ist. Weil man versucht ist, für sich selbst wieder zu leben. Paulus zeigt hier, Demut ist der rechte Weg zum Zusammenhalt. Das Zweite, was er hier mitteilen möchte, ist ja, dass das Fürbittegebet gar nicht die Person in erster Linie betreffen soll, sondern die Sache des Herrn, an der der Person steht, an die der Person steht. Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde. Das ist das Ziel. Paulus will also auch hier zeigen, dass nicht das Fürbittegebet in erster Linie zu seinem Wohl gebetet werden soll, sondern damit das Werk des Herrn, was dem Einzelnen anvertraut ist und woran er steht, vorangeführt werden kann. Gottes Werk in Jesus Christus, und das ist ja zum einen das Werk der Erlösung für uns in unserem Herzen und dann das Zeugnis davon in dieser Welt, ist immer größer zu achten als das eigene menschliche Wohlbefinden. Wir können auch so sagen, mach mich zum Segen für andere, das heißt doch, lass mich ein Bote deines Friedens zur Errettung für andere sein. Betet für mich, damit das Wort des Herrn laufe. So beschreibt also der Apostel auch in 1. Korinther 4, Vers 10 diesen Zustand, dass nicht das eigene das Wichtige ist, sondern was der Herr dann wirkt am nächsten. Er beschreibt seine persönliche Situation als sehr schlecht, aber dafür die geistliche Situation am nächsten als sehr gut. Wir sind Narren um Christi willen, 1. Korinther 4, Vers 10. Ihr aber seid klug. Das ist das Wichtige. Auch wenn wir Narren sind um Christi willen, Hauptsache, dass ihr klug in Christus werdet. Das ist das Ziel. Wir sind schwach. Ja, aber ihr seid stark. Das ist das Ziel. Betet für uns, dass das Wort des Herrn läuft. Ihr seid herrlich. Das ist uns wichtig. Wir sind verachtet auf diesem Weg. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe. Hier verstehen wir also dieses Gebetsanliegen, betet für uns, dass das Wort laufe, nicht, dass es uns besser geht, denn wir haben keine feste Bleibe bis auf diesen heutigen Tag. Uns geht's in der Betrachtung unseres eigenen Lebens schlecht. Aber was Gott daraus wirkt am nächsten, das ist gut und das ist das eigentliche Ziel. In Vers 12 desselben Kapitels sagt er, wir mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit und man schmäht uns. Was tun wir? Wir segnen. Man verfolgt uns und wir dulden's, weil wir nicht uns, sondern das Werk des Herrn im Blick haben. Es geht also in allem, und das wollte er den Glaubensgeschwistern zu Thessalonich deutlich machen, immer um Jesus Christus, sein Wort und sein Werk. Die Fürbitte, die der Apostel suchte, betraf also nicht in erster Linie seine Person, sondern immer den Auftrag, den er bekommen hat, das Evangelium in die Welt zu bringen, dass das Wort Gottes laufe. Laufe und gepriesen werde, heißt ja in diesem Zusammenhang, nicht nur gehört wird, sondern die Kraft bewirkt, dass man darauf eingeht und dass es dann getan wird, dass Menschen durch dieses Wort zur Wiedergeburt gelangen und auch Kinder Gottes werden. Hier können wir sagen, dass das nicht unnötig war, dass der Apostel Paulus darauf hinwies, denn in unserem eigenen Leben merken wir, dass das Gebet oft nur unsere Person betrifft, nicht das Werk des Herrn, dass wir für uns beten, aber nicht deswegen, weil Jesus dadurch verherrlicht werden soll oder dass ein anderer für mich beten soll, aber nicht in der Weise, dass dadurch, durch mich, das Werk des Herrn gefördert wird. Das ist die menschliche Seite, wir sind immer schnell dabei. Ich weiß das auch aus dem eigenen Erleben. Natürlich möchte man doch Wiederherstellung zum Beispiel eines kranken Körpers haben. Aber geht es denn dabei um mich? Oder sollte es nicht vielmehr darum gehen, Herr, dass du verherrlicht wirst? Wie auch immer das ist, wir denken auch hier an den Apostel, der ja wirklich ein gewisses Leiden hatte, was ihm schwer wurde. Und er dreimal gebetet hat zum Herrn, dass er davon erlöst würde. Und die Antwort war, wir könnten das so übersetzen, nein, das tue ich nicht, denn das betrifft nicht mein Werk. Das würde nur dich betreffen, wenn ich dich davon erlöse, aber nicht mein Werk. Und Paulus erkannte dann, oh ja, das stimmt. Wenn der Herr mir jetzt hilft, werde ich hochmütig. Aber so bleibe ich durch diese Begrenzung Krankheit in der Demut und dann kann der Herr sein Werk, was er mit mir vollführen will, auch vollführen. Ich stehe ihm dann nicht im Wege. Darum hat der Herr gesagt, das gebe ich dir nicht. Ich gebe dir das, was mein Werk fördert. Dazu bist du in dieser Welt. Und die Fürbitte sollte nun auch noch dahin reichen, ein drittes, dass er, der Apostel und die ihn Begleiteten, erlöst würde von den falschen und bösen Menschen, die sich immer wieder in den Weg stellen, wenn es das Evangelium weiterzureichen. Auch wenn in der Fürbitte die Befreiung von unverständigen Menschen geschehen soll oder davon die Rede ist, ist aber auch darin wiederum das Werk des Herrn zu sehen. Nicht nur, dass ich die Schwierigkeiten loswerde, ist ja auch angenehm, wenn man schwierige Leute um sich hat und sagt, oh Herr, trenne mich doch mal endlich von denen, damit ich mal ein bisschen durchatmen kann. Ich meine, das ist auch angenehm. Aber die Fürbitte sollte nicht in dieser Weise geschehen, dass er nur entledigt wird davon, sondern dass das Evangelium nicht verhindert wird durch diese Leute, die immer dagegen sprechen, dass sie haben keinen Glauben. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Sie halten sozusagen das Evangelium auf. Und er sagt, das soll nicht geschehen. Deswegen betet für mich, dass das Wort läuft und dass ich erlöst werde von den Menschen, damit das Evangelium durchdringen kann. Denn es geht um das Werk des Herrn. Jesus Christus soll doch alle erreichen können mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft, auch durch seine Boten. Alle erreichen können, die nach dem Heil ihrer Seele suchen. Und da beten wir, dass keiner dazwischen stehen darf. Wir wünschen auch, dass alle dieses Heil in Jesus Christus erfahren. Diese Personen, die dem Evangelium hinderlich statt förderlich sind, haben kein geöffnetes und kein bußfertiges Herz. Kein geöffnetes Herz für das Reden Gottes. Sie wollen Gott nur vielleicht mit dem Verstand verstehen und dann hier und da eine religiöse Erfahrung empfangen. aber ein bußfertiges Herz haben sie nicht. Deswegen stehen sie dem wahren Evangelium im Wege. Ja, vielmehr haben sie, so wie Paulus an anderer Stelle auch schreibt, und das lese ich uns gleich, die Seuche der vielen Fragen. Sie stellen alles in Frage und haben Fragen, und währenddessen halten sie die Botschafter des Evangeliums auf. 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5 steht Folgendes. Vorher sagt der Apostel Paulus, wie doch zu verfahren ist und welche Botschaft weitergegeben werden soll, und sagt dann diese Lehre, das lehre alles und ermahne, lieber Timotheus. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der und dir sind aufgeblasen, der weiß nichts, sondern, und hier kommt das, hat die Seuche der Fragen. Daraus entspringt das dann. Und hier verstehen wir, wenn Paulus sagt, betet für mich, betet für uns, dass das Wort laufe und wir erlöst werden von denen, die immer nur die Seuche der Fragen haben. Denn aus dieser Seuche entspringen Wortgefechte und daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänke solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe, ein Geschäft. Von denen wollte Paulus gelöst sein, dass die nicht im Wege stehen. Er wollte begleitet sein von denen, die mit am Werk des Herrn helfen. Und wir können ja uns fragen, ja, wie kommt das, dass die einen nicht mehr so ganz auf das Wort hören wollen und die Seuche der Fragen haben, weil sie der Veränderung ihres eigenen Lebens nicht Raum geben wollen. Denn wer an Jesus glaubt und ihn aufnimmt, sagt zugleich Ja zur totalen Umänderung seines Lebens. Er sagt Ja dazu, dass Gott alles anders machen kann. Er kann plötzlich den gesunden Menschen krank machen, den Kranken gesund machen, den Unfähigen befähigen und den Befähigten unfähig machen. Er kann alles machen. Es ist eine totale Umänderung, die sich Jesus vorgenommen hat. Lesen wir dazu mal Johannes 5. Im Johannesevangelium, was der Herr Jesus dort sagt. Johannes 5, Vers 39 und 40. Da sagt er zu denen, die wohl fromm sind und glauben an, sagen, an Gott zu glauben, aber Jesus und die Botschaft des Heils nicht annehmen wollen, sagt er, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist, die von mir zeugt, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Aber ihr wollt nicht. Das heißt, ihr sperrt euch, das jetzt anzunehmen von mir, weil ihr Angst habt, euer Leben könnte verändert werden. In Johannes 12, Vers 42 und 43, sagt der Herr, dass ja von den Obersten viele an ihn glaubten, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, denn sie hatten lieber die Ehre bei den Menschen als die Ehre bei Gott. Das heißt also, auch hier an diesem Punkt wollten sie der Veränderung nicht Raum geben. Und dadurch wird man dann einer, der viele Fragen hat. Jesus wurde in Frage gestellt, ja, wie ist denn das, wie ist denn das und wie ist das, wenn einer eine Frau hatte, die ist gestorben und dann muss er eine andere heiraten oder der Mann ist gestorben, nicht? Wir kennen das von den Sadduzäern, viele Fragen, und er hatte dann viele Frauen nachher, ja, wem gehört denn er dann in der Ewigkeit? Wie hängt denn das zusammen? Und andere Fragen wurden ständig gestellt. Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Noch eine Stelle in Johannes 6. Das ist der Grund. Und da will der Apostel Paulus die Fürbitte und sagen, von denen möchte ich erlöst werden, dass die nicht da im Wege stehen. Die sind zwar irgendwie fromm, aber sie helfen nicht mit. 6, Vers 63. Der Geist ist es nämlich, der lebendig macht. Das Fleisch ist doch gar nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Die können also auch das Leben durch den Heiligen Geist nicht erfahren. Wenn also der Apostel zeigt, dass man darum beten muss, um von den Aufhaltern befreit zu werden, von denen, die Gottes Hilfe zur Veränderung nicht suchen, dass man befreit wird von denen, die im Wege stehen, damit den Suchenden das Evangelium gesagt wird, dreht es sich immer wieder um das Werk des Herrn. Und gewiss hat er sich mit daran erinnert, was Jesus auch in Matthäus 7, Vers 6 sagte: Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Betet für uns, dass das Evangelium laufe und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Gottes Wort ist zu heilig, als dass es in menschlicher Weise weitergegeben werden könnte oder der menschlichen Betrachtung ausgesetzt werden könnte. Gottes Wort kann nur angenommen oder abgelehnt werden. Darum diskutieren Gottes Kinder auch nichts über den Glauben, sondern sie bieten ihn nur an. So wie auch in der Apostelgeschichte nach Pfingsten, wo Petrus eine lange Predigt hielt und zeigte einfach auf, dass Jesus der Christus ist. Und dann steht dort geschrieben, die diese Botschaft gern annahm, die ließen sich taufen. Sie nahm einfach die Botschaft an. Sie konnten sie vielleicht nicht bis ins Letzte verstehen, aber sie nahmen sie im Glauben an, ließen sich taufen auf den Namen Jesu, wurden Gottes Kinder. Hier liegt also die Freiheit der Gläubigen, auch unsere Freiheit im öffentlichen Bekenntnis. Wir überreden niemand, sondern bezeugen Jesus Christus als das geoffenbarte, ewige Leben für alle Menschen, die es suchen. Und jetzt sagt der Apostel Paulus noch zwei, drei Dinge, die nötig sind. Der Herr wird euch stärken. Der Herr wird euch stärken. Demut vor Gott, Gebet in der Liebe zum Herrn und das Handeln im Auftrag Jesu, seine treuen Zeugen zu sein und zu bleiben. In diesem Augenblick setzt dieser Zustand immer wieder das Interesse und die Kraft Gottes frei. Wenn ihr das so macht, wird der Herr euch stärken. Ihr selber könnt euch nicht stärken, aber der Herr wird euch stärken und das braucht ihr. Er wird diese Gläubigen, die in dieser Haltung vor dem Herrn bleiben, bewahren vor dem Widersacher, dem Satan, und auch die tägliche Kraftzufuhr geben, die nötig ist. Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen, wenn ihr euch an ihn haltet. Und die letzten zwei nötigen Stücke in den letzten Versen lauten: Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Das heißt, er wird euch stärken, er wird euch beschenken mit diesen Dingen. Die braucht ihr immer wieder aufs Neue. Liebe zu Gott und die Liebe Gottes im eigenen Herzen haben. Geduld haben, wie sie Jesus Christus zeigte. Und zwar, er erduldete alles und übte Geduld in allen Anfechtungen auf dem Wege nach Golgatha. Was ist das für eine Geduld? Wir hätten vielleicht schon nach einem Jahr abgebrochen und gesagt, das hält ja kein Mensch aus. Was da für Widerstände kommen. Und da soll ich jetzt noch bis nach Golgatha gehen? Jesus erduldete und übte Geduld, weil er das Ziel für uns erreichen wollte. Das sind nötige Stücke. Der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld. Von der Liebe heißt es ja auch in 1. Korinther 13, dass die Liebe alles erduldet und somit ja auch die Geduld da drin ist und führt uns wirklich dann zu dem Punkt des Glaubenssieges. Wir brechen nicht vorher ab. Denn wir lesen von der Geduld Jesu in Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und gesetzt hat sich zur Rechten des Thrones Gottes. Also er erduldete alles, ging aber dabei weiter voran bis zum Kreuz. Er machte sich nicht abhängig von den Schwierigkeiten. Und das sagt Paulus, und das möge der Herr euch schenken. Möchte euch immer wieder die Liebe Gottes geben und die Geduld Christi, dass ihr auch wirklich das ausrichten könnt, was ihr ausrichten sollt und in der Erweckung bleibt. So sollen und dürfen auch wir in der Liebe zu unserem Herrn, der uns ja für die Ewigkeit erlöst hat, geduldig die Widerwärtigkeiten in unserer Zeit, ich will es mal so sagen, an uns vorbeigehen lassen, vorbeirauschen, gar nicht uns daran aufhalten, an diesen Schwierigkeiten, an dem Bösen, sondern vorbeirauschen lassen und dabei aber Zeugen der Gnade Gottes in Jesus bleiben. Wir dürfen so rufen, hier von Gebhard habe ich da so ein Liedvers, und auch mit der Tat diesen Ruf unterstreichen. Wir dürfen mitten bei diesen Schwierigkeiten der Zeit sagen, komm heim, o du irrende Seel, von dem Vaterhaus fern glänzt dir nirgends ein Stern, o verlorenes Kind, komm heim. Das ist die Botschaft, die eine Erweckungsgemeinde kontinuierlich gibt, egal welche Widerstände sich dagegen aufmachen, wenn wir nur nahe beim Herrn sind.